Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two on One, dem Eintracht Lamsheim Basketball Podcast. Unser heutiger Gast ist es eigentlich gewohnt, bei seiner Arbeit viele Fragen zu stellen. Heute muss er allerdings einige Fragen beantworten. Und damit, wie es bei den Sportreportern immer so schön heißt, gebe ich ab nach Wallertheim zu Alex Bohnengel. Hallo Alex, wie geht's dir?
Dankeschön, alles bestens, gesund, ein Stück weit auch erholt und ich hoffe, dir geht's auch gut. Freue mich, dass ich von dir eingeladen wurde.
Ja, gerne. Das freut mich, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass es dir nach unserem Interview auch noch gut gehen wird, aber da bin ich fest von überzeugt.
Ja, schauen wir mal.
Genau. Unsere erste Kategorie sind die 24 Seconds. Du hast jetzt gleich 24 Sekunden Zeit, um dich einfach kurz vorzustellen.
Also, mein Name ist Alexander Bohnengel. Ich bin Reporter bei Sky Sport News, beschäftige mich dort hauptsächlich mit Fußball. Meine ganz große Leidenschaft aber ist der Basketballsport. Das ist der Sport, aus dem ich herkomme, den ich sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne ausgeübt habe und mache das immer noch so gut, wie das eben noch geht. Und ich freue mich riesig drauf, auch mal ein bisschen über Basketball reden zu können.
Das war eine absolute Punktlandung und da geht es direkt auch mit unserer Starting Five weiter. Die wichtigste Frage natürlich vorweg, wie bist du zum Basketball gekommen?
Ja, aber viele Umwege. Ich habe als Kind so ziemlich alles probiert. Ich komme aus Alzey, eine Kleinstadt, aber es gab schon ein recht umfangreiches Angebot an Sport. Ich habe wirklich alles gemacht, was es dort im Angebot gab. Ich habe Handball lange gespielt, war dort im Tor, ich habe Tennis gespielt, ich habe Tischtennis, habe ich mich ausprobiert, ich habe sogar Squash gespielt, habe auch Volleyball gespielt und bin erst recht spät zum Basketball gekommen. Fällt mir ganz schwer, das Jahr zu benennen. War ein fließender Übergang, Basketball-AG in der Schule, dann zum Vereinsbasketball. Ich meine, es wäre so Anfang der 90er Jahre gewesen. Also so mit 16, 17 habe ich dann wirklich die Leidenschaft für den Sport entdeckt. Leider ein bisschen spät, aber nicht zu spät und bin dann da hängen geblieben. Das war von dieser Zeit an absolut meine Nummer eins.
Ja, schön. Wieder jemand, der über die Schule zum Basketball gekommen ist. Das höre ich als Lehrer natürlich sehr gerne. Was für ein Spielertyp warst oder bist du? Kannst du das mal kurz beschreiben?
Ich glaube, ich war ein sehr unorthodoxer Typ, weil wir hatten mit Allzeit damals, wo ich angefangen habe, jetzt nicht wirklich das Training, das man sich vorstellt. Es war viel Halligalli, es war auf einem absoluten Amateurniveau, es hat Spaß gemacht, es war alles toll, aber ich bin zum großen Teil Autodidakt gewesen. Es lief ja dann damals im Sportkanal und so, lief NBA und auch Bundesliga, da habe ich mir immer so ein bisschen was abgeschaut, bin dann auf den Freiplatz, habe versucht, die Wurftechniken zu imitieren, hatte eigentlich, bis ich dann später mal nach Kirchheim-Bohlen gegangen bin, niemanden so wirklich, der mir was beigebracht hat. Und das hat sich dann später aber auch so fortgeführt. Also ich habe mich da selten in wirklich eine Kategorie gesehen, war so eine Mischung aus einem Werfer, das konnte ich wirklich ganz gut, hatte aber auch meine Stärken im Rebound unter dem Korb, insofern war es sehr variabel, ich glaube aber die meiste Zeit meiner Laufbahn war ich Power Forward, manchmal auch Center, je nach Spielklasse.
Dann mache ich gleich mit der dritten Frage weiter, wer waren dann deine Vorbilder im Basketballbereich?
Ja, The GOAT, Michael Jordan, überhaupt wie die ganzen Amerikaner, die Anfang der 90er für Furore gesorgt haben. Bin sehr, sehr geflasht worden, auch damals von Barcelona. 92, der Auftritt des Dream Teams, ist für mich wahrscheinlich der größte sportliche Moment oder die größte sportliche Aktion aller Zeiten. Ich glaube, so eine Ansammlung von den Besten ihres Fachs hattest du noch nie, wirst du auch nie wieder haben. Das hat mich unglaublich fasziniert und da waren auch meine Vorbilder drin. Also ohne, dass ich jemals erfolgreich mir irgendwas abschauen konnte, aber natürlich war da Michael Jordan, da war Magic Johnson mit diesem unglaublichen Spielverständnis, dieser Spielintelligenz. Charles Barkley, der ja mit gefühltem Übergewicht und 1,98 unter dem Korb alles abgeräumt hat und Dreier geschossen hat. Da waren so viele Spieler dabei. Karl Malone, der Mailman, Stockton, da gerate ich immer noch ins Schwärmen. Das sind diese Leute, die mir diese Begeisterung für diesen Sport auf unvergleichliche Art und Weise vermittelt haben. Ich habe aber dann auch Bundesliga geschaut, war ein großer Fan von Christian Welp, ein großer, der untypischerweise auch gerne mal und sehr erfolgreich Dreier geschossen hat, leider viel zu früh von uns gegangen. Henning Harnisch, von dem habe ich mir ein paar Slam-Dunks abgeguckt, habe ich dann auch auf dem Freiplatz versucht nachzumachen. Ich fand Mike Koch einen überragenden Spieler, Kai Nürnberger. Also da waren auch deutsche Basketballer dabei, die mich, ich will jetzt nicht sagen beeinflusst haben, aber die mich auf ihre Weise fasziniert haben.
Ja, dann merkt man direkt den begeisterten Sportreporter. Und da mache ich direkt weiter. Hast du auch als Sportreporter Vorbilder oder gibt es ein Lieblingsformat, wo du dich dran orientierst?
Also ich bin sehr stark beeinflusst durch meine Zeit beim ZDF. Da habe ich meine ersten Schritte gemacht. So dieser klassische Weg von der studentischen Hilfskraft. Auch ohne sicher zu sein, dass man in diesem Metier irgendwann mal Fuß fassen will, bin ich da ja so reingeschlittert, habe da meinen Job gemacht, mich auch für begeistern können und habe dann so Schritt für Schritt mich weiterentwickelt und habe natürlich auch viel mitbekommen, wie die Großen damals, die dann wirklich auch im Fernsehen waren, die Beiträge gesprochen haben, die Spiele kommentiert haben, wie die so arbeiten. Und natürlich gibt es da Vorbilder. Also einer, den ich da nennen würde, ist Norbert König. Von dem habe ich mir abgeschaut, dass man Sport mit einer gewissen Lockerheit und Unaufgeregtheit präsentieren kann, auf eine sehr sympathische Art, der sich auch selbst nie allzu ernst genommen hat. Das ist bei mir ganz arg hängen geblieben. Jetzt nicht fürs ZDF gesprochen, aber da gibt es in unserem Business halt eben auch ganz andere. Deswegen hat Norbert mich da sehr, sehr positiv beeinflusst. Auch so ein Rudi Zerne ist da in derselben Richtung gewesen. Das fand ich immer ganz klasse, wie locker bei aller nötigen Ernsthaftigkeit sie auch aufs Umfeld eingewirkt haben, die Kollegen mitberuhigt haben und einfach keinen Stress gemacht haben und dann trotzdem einen super sauberen Job immer abgeliefert haben. Bela Reti, auch ein ganz, ganz großer Held von mir. Für mich einer der besten deutschen Kommentatoren überhaupt, auch wenn er sehr polarisiert. Vielleicht bin ich auch gefärbt durch die menschliche Sichtweise, weil ich habe ihn sehr, sehr gut kennengelernt, habe ihn auch als Mensch unglaublich zu schätzen gelernt, mag ihn sehr, sehr gerne. Guck aber auch gerne Spieler, die er kommentiert. Und da gibt es viele Namen, die ZDF, die mich geprägt haben. Thomas Wag ist auch nochmal so einer. Ich kann aber die Liste gar nicht vervollständigen, weil es sehr, sehr viele sind, die mich geprägt haben. Also auch wenn ich jetzt schon sehr lange für Sky arbeite, das sind mittlerweile über 10 Jahre, war diese Zeit beim ZDF sehr, sehr prägend für mich.
Was sagst du zum Medium Podcast und was hältst du von unserem regionalen Projekt?
Ich bin, was Podcasts angeht, noch so ein bisschen Anfänger, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe erst so seit einem Jahr mal begonnen, mir überhaupt mal Podcasts anzuhören. Ich habe zwar immer wieder davon gelesen, aber ich hatte auch kein Spotify und war eher so in den klassischen Medien verhaftet, habe dann aber auch über Bekannte, über Kollegen den ein oder anderen Podcast gehört und finde das einfach ein sehr, sehr sinnvolles und schönes Format. Man braucht auch die Muse dafür, nicht nur das zu machen, sondern auch das zu verfolgen, weil Podcasts gehen eben ein bisschen länger. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ist in dieser Komprimiertheit dieser heutigen Zeit, wo alles immer ganz schnell gehen muss und immer nur so kleine Fitzelchen irgendwo mal gezeigt werden oder zu lesen sind, nimmt ein Podcast sich einfach Zeit, hat kein großes Zeitlimit. Man kann ein bisschen in die Tiefe gehen, man kann viel tiefer in die Materie eintauchen, man kann auch die Protagonisten viel besser kennenlernen. Deswegen finde ich das eine klasse Sache. Und als ich gesehen habe, dass du einen regionalen Basketball-Podcast machst, fand ich das total super, weil ich alles gut finde, was den Basketball überhaupt fördert, auch ein bisschen eine Plattform gibt und dass du natürlich jetzt noch hier in meiner Region, in der ich basketballmäßig sozialisiert worden bin, einen Podcast machst und auch tolle Leute am Start hast, das finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt. Deswegen fand ich es auch sehr toll, dass du an mich gedacht hast und mich hier eingeladen hast.
Ja, natürlich. Also ich bin auch dankbar, dass du hier dabei bist. Aber dann wissen wir jetzt beide, dass du ab heute einen neuen Lieblingspodcast hast.
Ja, definitiv. Ja.
Perfekt. Dann gehen wir ein bisschen auf den Basketballer Alexander Bonengel genauer ein. Was waren denn deine genauen Stationen im Basketball? Du hast gesagt, du hast in Alzey angefangen. Wie ging es dann für dich weiter?
Genau, es gab einige Stationen. Ich habe Alzey damals angefangen in der B-Klasse. Das war bei uns die niedrigste Spielklasse. Weil ich noch 16 war, habe ich eine ärztliche Ausnahmegenehmigung gebraucht. Dann durfte ich da spielen. Und es gab keine Jugendmannschaft. Deswegen habe ich gleich bei den Erwachsenen gespielt. Kann relativ stolz behaupten, dass ich, wenn wir die anderen alten Strukturen betrachten, ich bis zur zweiten Liga jede Spielklasse schon mal gespielt habe, also von der B-Klasse damals bis in die zweite Bundesliga, habe ich jede Liga mal spielen dürfen. Von Alzey ging es und da bin ich dem Steffen Welker, meinem ehemaligen Mitspieler, sehr dankbar. Der hatte mich damals nach Kibo verfrachtet, hat erzählt, hier, da ist einer, ich glaube, der hat ein bisschen Talent, guckt euch den doch mal genauer an. Da war ich aber schon 19 Jahre alt. Kibo hat Regionalliga gespielt, das war dann meine nächste Station. Sehr großer Sprung von der B-Klasse in die Regionalliga, das war damals die dritthöchste Spielklasse. Ich habe dann in Kibo vor allem in der zweiten Mannschaft gespielt, die hatten in der zweiten Landesliga damals gespielt, durfte aber bei den Großen mittrainieren, habe dort einiges mir abschauen dürfen, durfte mich dann dort entwickeln unter Uli Schlicher, das war damals der Trainer in Kibo. Dann ging es irgendwann mal für eine kurze Zeit zum ASC Mainz, ging zwischendurch auch immer mal wieder zurück nach Kibo. Ich habe beim TV Langen gespielt in der zweiten Bundesliga. Ich habe beim ersten FC Kaiserslautern damals in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aktuell spiele ich beim VfL Bad Kreuznach bei den alten Herren, Ü35. Und zum Ende meiner Anführungszeichen Karriere durfte ich noch mal ein Highlight mit den BizBaskets Speyer erleben. Da sind wir nämlich als Außenseiter von der Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das hatte uns niemals zugetraut. Ging bei mir dann körperlich nicht mehr länger, aber das war zum Abschluss meiner aktiven Basketballlaufbahn ein richtig, richtig großes Highlight. Bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit.
Alex, du bist knapp 2 Meter groß, ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Und du konntest ja als großer Spieler trotzdem relativ gut werfen, hast du uns ja vorhin schön beschrieben. Wer hat dir das beigebracht? Wer war dein wichtigster Trainer in deiner Laufbahn?
Also den Wurf habe ich mir komplett selbst beigebracht. Das ist kein Spaß. Ich habe natürlich immer mal wieder im Fernsehen geschaut, wie machen es die Großen. Ja, und vielleicht habe ich mir auch wirklich ganz genau angeschaut, wie Michael Jordan das macht. Natürlich kann ich bei weitem nicht so springen oder mich bewegen oder generell mich eigentlich in irgendeiner Weise vergleichen. Aber ich habe trotzdem geschaut, wie macht er das? Wie hat er seinen Wurfarm? Wie ist sein Timing? Und da habe ich mir, glaube ich, wirklich versucht, einiges abzuschauen, aber auch bei anderen. Also alles im Fernsehen, habe geguckt, wie die werfen. Es gab natürlich auch Beispiele, die hätten überhaupt nicht getaugt, aber es gab schon einige gute Schützen in der NBA. Reggie Miller habe ich auch mal genau hingeschaut, wie macht er das. Bei Mike Koch habe ich auch genau hingeschaut auf deutscher Seite. Und so habe ich dann irgendwie meinen eigenen Wurf entwickelt. Muss aber wirklich sagen, ich hatte nie einen Shooting-Coach oder irgendeinen, der mir irgendwas gezeigt hätte, was das bei mir verändert hatte. Ich glaube, fast am besten habe ich geschossen, als ich von Alzey weg bin. Hatte ein bisschen unorthodoxen Schuss. Der Uli Schlicher wollte meinen Schuss dann verändern, was mich dann anfangs schon fast in so eine Krise gestürzt hat, wo ich auch im Nachhinein sage, ja mein Gott, dann ist der Wurf halt ein bisschen zu flach, aber er trifft ja. So habe ich wieder eine Zeit gebraucht, um meinen Schuss wieder so in eine Richtung zu bringen, dass ich sage, okay, ich kann einigermaßen sicher treffen. Aber das war eine schwere Zeit damals. Also irgendwann ging es auch wieder, aber ich hatte damals das Gefühl, obwohl es auf dem unteren Level war in Alza, ich konnte mich halt hinstellen, ich habe von überall getroffen. Und das hatte ich später in der Form nie mehr.
Okay, und bei deinen ganzen Stationen, was war deine schönste Station?
Das ist ganz schwer, ein Highlight da auszumachen. Es gibt mehrere Highlights aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin sicherlich dem TV Kibo, da habe ich die längste Zeit verbracht, unendlich dankbar. Das war eine Kameradschaft über viele Jahre mit langwährenden Freundschaften, die durch nichts zu ersetzen ist. Und wir hatten natürlich auch sportlich die meiste Zeit in der Regionalliga gespielt. Das war durchaus erfolgreich, aber vor allem die Kameradschaft war da das Besondere. Das war wirklich wie eine Familie und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Sportlich, muss ich sagen, war eigentlich dieses letzte Jahr in Speyer mein schönstes, weil wir so eine komplette Außenseiterrolle hatten, weil wir plötzlich die Chance hatten, nach was ganz Großem zu greifen, was uns niemand zugetraut hat, weil wir auch stellenweise über uns hinausgewachsen sind. Und ich hatte da eine sehr schöne Rolle, weil ich habe genau reingepasst. Es hat einfach so einer wie ich gefehlt in diesem Team. Deswegen habe ich mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und am Ende haben wir es tatsächlich geschafft. Sensationell, muss man sagen, damals. Wir haben in Konstanz dann die Playoffs gewonnen. Die waren auch haushoch favorisiert. Es waren viele Leute in der Halle, sowohl zu Hause auch als auswärts. Das war richtig Remi-Demi, da ging es richtig ab. Und wir haben es tatsächlich möglich gemacht. Ja, das werde ich nie vergessen. Nicht vergessen werde ich auch, das hatte ich in meiner Aufzählung vergessen, ich hatte auch eine sehr schöne Zeit in der Unimannschaft Mainz. Da sind wir 3-mal nacheinander Deutscher Meister geworden, haben uns auch unter anderem gegen Würzburg durchgesetzt, wo immerhin Leute wie Marvin Willoughby und Robert Garrett am Start waren. Robert Garrett, auch ein alter Freund von mir. Da haben wir auch den ein oder anderen Favoriten geschlagen und waren sehr erfolgreich. Also es bleibt viel Positives hängen und das eben aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, ich denke auch, es ist schwierig, wenn man viele Stationen hatte, wirklich eine Highlight-Station zu nennen. Wie hat sich der Basketball aus deiner Sicht entwickelt? Du hast dir damals die Sachen noch selbst beigebracht. Heute spielen die Jungs relativ früh in der JBBL oder MBBL. Wie hat sich das für dich aus deiner Sicht entwickelt?
Also ich habe nicht die absolute Insider-Sicht, aber was ich mitbekommen habe, das war auch schon damals in Langen deutlich zu sehen, was man mit Jugendmannschaft alles erreichen kann, wie du da Talente formen kannst. In meiner Zeit war es ein Johannes Herber, der mit damals 18 Jahren schon gespielt hat wie ein alter Hase. Der hatte so einen hohen Basketball-IQ, der war so komplett. Das fand ich faszinierend, was alles möglich ist in diesem Alter. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und ich glaube, das ist eben der Weg, den der deutsche Basketball gerade geht, der sich auch darin ausdrückt, dass wir jetzt ungewöhnlich viele NBA-Spieler haben, also uns weltweit eigentlich gar nicht verstecken müssen, auch wenn es im Clubbasketball sicher nicht noch viel Luft nach oben gibt. Aber ich glaube, da hat es auch damit zu tun, dass hier in Deutschland einfach der Fußball sehr vorherrschend ist und eben auch nicht so viel Geld in den Basketballsport, in die Vereine fließen kann, wie es vielleicht in anderen Ländern tut. Aber ich glaube, die Jugendarbeit in Deutschland, da hat sich einiges getan. Und das war zu meiner Zeit noch anders. Spielerisch hat sich auch vieles verändert. Ich hatte ja eine 10 Jahre lange Pause durch meine Rückenverletzung, die dann irgendwann, Gott sei Dank, einfach verschwunden ist. Ich musste ja damals deswegen aufhören, habe dann wieder angefangen, ein bisschen zu zocken, habe dann festgestellt, uch, guck mal da, die Dreierlinie, die war doch früher auch mal ein bisschen näher dran. Habe auch mitbekommen, dass sich einige Regeln geändert haben. Und ganz deutlich habe ich es vor 2 Jahren gespürt, da war ich aus Spaß mal wieder bei einem Tryout bei den BizBaskets Speyer zu Gast. Die haben so ein öffentliches Training gemacht, in dem sich Spieler für die Zweitligamannschaft empfehlen konnten. Ich habe meinem alten Kumpel Karl Buzzer gesagt, der alte Mann kommt mal vorbei und schaut sich das an. Der war ganz überrascht, dass ich dann plötzlich die Schuhe geschnürt habe. Dann habe ich da mitgemacht mit den ganzen jungen Kerls. Und dann habe ich aber festgestellt, also das waren alles Jungs Anfang 20 bis Ende 20, sage ich mal. Das wird auf dem Niveau ganz anders gespielt als zu meiner Zeit. Also du hast kein wirkliches Centerspiel mehr. Du hast im Prinzip ein paar wenige Pässe, du hast Drives zum Korb und ansonsten wird nur noch von außen geschossen. Es gibt also kein Low-Post-Game mehr oder irgendetwas. Ja, du bist da als großer Mann nahezu bedeutungslos, abgesehen von Rebounds oder vielleicht mal einen Ball, den du durchgesteckt bekommst. Aber ansonsten, es wird geschossen. Es hat sich dann aber auch niemand beschwert, dass ich raus bin, auch auf dem Flügel gespielt habe und auch dauernd draufgeballert habe. Ja? Und so ein vergleichbares Training zu meiner Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, hätte komplett anders ausgesehen. Und da habe ich mal gemerkt, okay, es ist nicht nur in der NBA so, dass die dauernd von draußen ballern, sondern du hast einfach eigentlich einen ganz anderen Sport zu tun als früher.
Ja, das ist lustig, was du gerade beschreibst, weil an diesem Tag war ich auch in der Halle in Speyer und für die Zuhörer muss ich das so vorstellen, da waren sämtliche Jungs, die sich für die Pro B empfehlen wollten und dann kam Alexander Bohnengel und hat da auch mitgespielt und er hat solide mitgehalten. Er ist nicht negativ aufgefallen auf jeden Fall.
Genau das ist bei mir hängen geblieben. Ich habe einfach gedacht, ich bin froh, dass ich dabei sein kann, ja, und habe mal geguckt, kannst du so ein bisschen mitlaufen und so weiter. Und das hat mir vollkommen gereicht. Ich bin nicht aufgefallen und das war für mich wie ein Sieg an diesem Abend. Und es hat riesigen Spaß gemacht.
Glaube ich dir. Aus deiner Erfahrung auch als Sportreporter, wie kann die mediale Präsenz vom Basketball noch verbessert werden? Du hast vorhin auch gesagt, du findest alles gut, was den Basketball so ein bisschen nach vorne bringt. Wie kann es vielleicht noch präsenter werden, vielleicht auch noch telegener werden, wenn man es aufs Fernsehen bezieht?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube, wir haben in Deutschland wie in kaum anderen Land wirklich eine, ich will nicht sagen Monopolstellung des Fußballs, aber der Fußball ist sehr, sehr dominant. In England hast du vielleicht noch Rugby oder andere Sportarten. Jetzt kann man sagen, hier hat man ja auch Handball und Basketball und Eishockey, aber das ist ganz, ganz weit hinten dran. Also nach dem Fußball kommt da erstmal ganz lange nichts. Und ich habe den Eindruck aus der Ferne, wie gesagt, ich bin da kein Insider, dass viel Gutes passiert ist im Basketball. Ich habe es ja schon mal erwähnt mit den Nachwuchsspielern, die jetzt drüben in der NBA für Furore sorgen. Aber das Problem ist, du brauchst einen langen Atem und du brauchst Typen. Und das Beispiel Dirk Nowitzki hat gezeigt, ich glaube, es reicht nicht, wenn du die Typen drüben in der NBA hast, weil das kriegen die Deutschen im Zweifel, die lesen dann mal was in der Zeitung, eine Meldung und freuen sich dann für Dirk Nowitzki oder einen anderen, der drüben erfolgreich ist. Aber ich glaube, du bräuchtest überragende Typen, Protagonisten, die auch hier in Deutschland spielen. Und das wird schwer möglich sein, weil wenn einer überragend ist, wie jetzt ein Franz Wagner, dann ist es doch klar, dass der sein Glück in den USA versucht. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig. Du müsstest vielleicht auch eine überragende Vereinsmannschaft haben, die auf europäischer Bühne mal was reißt, so wie es die Bayern im Plan ja vorhaben. Aber die Realität zeigt auch, dass das ein enorm schwieriges Unterfangen ist. Also du brauchst einerseits Typen, du brauchst auch die entsprechenden Erfolge. Und ich glaube, solange sich das nicht einstellt, wird es der Basketball schwierig haben, in irgendeiner Weise annähernd aufzuschließen. Und trotzdem glaube ich, dass der Basketballsport das Potenzial hat, die Leute zu begeistern und dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein bisschen Geduld.
Ja, stimmt. Das, was du sagst, macht auf jeden Fall Sinn. Wir brauchen auch hier ein paar Helden, die das Ganze hochhalten und ja, die für den Basketballsport stehen. Weil, sind wir ganz ehrlich, keiner kann von uns beiden jetzt aus dem Stegreif sagen, wer der beste Spieler vom MBC ist zum Beispiel.
Ich könnte es jedenfalls nicht.
Ich kann es leider auch nicht. Du hattest dann auch eine andere Aufgabe im Basketballbereich. Du warst dann Pressesprecher bei den Skyliners Frankfurt. Wie kam es dazu? Erzähl uns mal ein bisschen was aus der Zeit.
Ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Annonce gelesen habe. Ich glaube, ich habe einfach mal auf gut Glück angerufen und aufgrund meiner Erfahrungen im ZDF und dass ich auch mal für die ein oder andere lokale Zeitung ein bisschen was geschrieben habe, hatte ich so die Referenz, da Fuß zu fassen, war sowas wie der Assistent und Stellvertreter von Sammy Bagat damals. Das war der hauptamtliche Pressesprecher. Und dann habe ich da einfach, weil es in unserem Job in der Medienbranche wichtig ist, Erfahrung zu sammeln, auch mal ein paar unterschiedliche Stationen nachzuweisen, habe ich gedacht, das ist doch jetzt mal eine spannende Aufgabe. Ich spiele weiterhin Basketball und mache da noch ein bisschen Pressearbeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang, aber ich glaube, das waren schon 2 Jahre oder sowas, zusätzlich zu meinem Job beim ZDF. Und es hat großen Spaß gemacht. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, wie Medien so ticken, wenn du mal auf der anderen Seite bist. Habe aber auch gemerkt, dass das relativ locker war. Also das war immer ein sehr, sehr pflegeleichter Umgang mit den Journalistinnen und Journalisten vor Ort. War irgendwie ein schönes Miteinander, auch mit der Mannschaft. Habe mir so ziemlich alle Spiele ansehen können, damals von den Skyliners. Habe auch das ein oder andere Mal mittrainieren dürfen. Bin so indirekt auch für den TV Langen entdeckt worden. Ja, und so ist dann eben über den Job in der Pressestelle der Frankfurt Skyliners hat sich dann mein erstes Zweitliga-Engagement beim TV Langen ergeben. Und dann habe ich auch bei den Skyliners aufgehört, weil da ging das irgendwann nicht mehr. Ja, habe eben diese Chance bekommen, nochmal zweite Liga zu spielen. Ich hatte eigentlich damit abgeschlossen. Eigentlich wollte ich das auch nie. Ich war immer so einer, der so aus Spaß Basketball betrieben hat. Und dann habe ich gedacht, komm, ich war 26, habe ich gedacht, also wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie und später beißt du dir mal in den Arsch, dass du nie mal probiert hast, auf diesem Niveau zu spielen. Und so kam das dann eben über die Skyliners, über die Pressestelle zum TV Langen als Spieler.
Interessant, wie das dann so weiterläuft, ja. Da sind wir schon direkt bei der nächsten Kategorie. Du bist Sportreporter. Mhm. Wie wird man Sportreporter? Ich denke, viele haben früher wie ich als Kind beim FIFA-Spielen ein bisschen mitkommentiert und fanden das ganz cool. Aber wie gesagt, ich bin Sportlehrer geworden, kein Sportreporter. Du kannst da mehr zu sagen.
Ja, mir ist neulich nochmal eingefallen, dass ich irgendwann mal, als ich in Kibo angefangen habe, dass mich der geschätzte Kollege Uwe Eid mal befragt hat, so der Neuzugang aus Kibo, was ist das für einer? Und ich als 18-Jähriger schon gesagt habe, ich möchte mal Sportjournalist werden. Ich hatte das später aber wieder total vergessen. Nach der Schule wusste ich gar nicht, wo ich hin will und durch Zufall hat sich der Job beim ZDF ergeben. Es gibt unterschiedlichste Wege, Sportreporter zu werden. Das Wichtigste ist, dabei zu bleiben, keine Angst davor zu haben, sich ins kalte Wasser schmeißen zu lassen und so kommt dann immer eins zum nächsten. Das ist dann manchmal ein Produkt aus scheinbaren Zufällen, aber weil du eben die Antennen ausfährst und die Augen offen hältst, nimmst du halt Möglichkeiten wahr und die gab es immer und so kannst du dich immer ein Stück weit weiterentwickeln. Dann musst du halt mal hingehen, hier dürfte ich mal vielleicht jetzt mal einen Beitrag selbst sprechen. Ja, mach mal ein Demo oder sowas, das habe ich dann gemacht und dann hieß es, ja, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich glaube, du kriegst es hin, darfst du dann mal. Ja? Und dann machst du immer einen kleinen Schritt nach dem anderen und irgendwann bist du halt irgendwo auch etabliert. Und diese Sache mit Sky, die kam dann später aber so unverhofft, wie damals mein Engagement in Langen zustande kam. Ich habe mich eigentlich mit einem Leben angefreundet, das war auch okay, als Redakteur, Beitragsmacher, einer, der so Zusammenfassungen macht oder Sportberichte, aber eher hinter der Kamera arbeitet. Und dann gab es dieses Vorhaben von Sky, einen Newsender aufzuziehen. Dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich einfach mal auf gut Glück. Ich war freier Mitarbeiter im ZDF, könnte noch ein weiteres Standbein gebrauchen. Habe dann gesagt, hier, ich könnte für euch ab und zu mal ein bisschen drehen, Beiträge machen im Bereich Rhein-Main und so weiter. Wenn ihr einen freien Mitarbeiter braucht, dann hieß es, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen Festanstellung, du müsstest runter nach München kommen. Und habe ich gesagt, nee, geht nicht, habe Familie, Wohnortwechsel geht nicht. Schade, Sky, aber macht's gut. Ja. Und kurz vor Torschluss kam dann eine Mail meines damaligen Chefs, hat gesagt, hier, Alex, wir haben noch mal drüber nachgedacht. Könntest du dir dann auch vorstellen, als Reporter im On zu arbeiten, mit Dienstwagen, Homeoffice und hauptverantwortlich die ganzen Vereine im Südwesten zu betreuen mit einem Kollegen zusammen. Da war mein erster Gedanke erstmal, what the fuck, ich kann das doch gar nicht. Also ich habe ja außer in Seminaren noch nie vor einer Kamera wirklich gearbeitet. Aber anscheinend haben sie gedacht oder haben das so gesehen, ein paar Jahre beim ZDF ist eine gute Referenz und wir laden den Jungen mal ein, machen mal ein Gespräch mit ihm. Und das ist dann auch passiert und direkt nach dem Gespräch war klar, okay, du kannst gerne bei uns arbeiten. Ich habe gesagt, ich mache das sehr gerne in Festanstellung und so weiter. Und dann bin ich halt wirklich nochmal ins kalte Wasser geschmissen worden, in einer völlig neuen Rolle, an die ich mich aber relativ schnell gewöhnt habe. Und ja, seit über 10 Jahren mache ich das nun.
Sieht nach außen wirklich wie ein sehr cooler Job aus. Was ist denn eigentlich dein genauer Aufgabenbereich?
Vielfältig. Also Was zu sehen ist, ist natürlich, dass ich dann irgendwo an einem Trainingsgelände stehe und so ein bisschen die Geschicke der jeweiligen Clubs einordne, gewisse Themen darüber berichte, ne, wie so ein Korrespondent mit Live-Schalten. Ich mache aber auch viele Interviews. Ich bin auch als Field-Reporter unterwegs und mache dort die Interviews. Bin aber auch selbst als Kameramann sozusagen unterwegs. Man nennt das VJ in unserem Business, also Videojournalist. Ich arbeite sehr gern mit der Kamera. Ich schneide auch selbst Beiträge. Also letztendlich mache ich alles, was irgendwie mit Fernsehmachen zu tun hat. Hab auch schon alles irgendwie gemacht, von Ablaufredaktion über Matzen. Und du bist so eine eierlegende Wollmilchsau als Reporter von Sky Sport News. Und das macht es aber auch schön, weil du hast immer eine gewisse Abwechslung. Ja? Und wenn du auch nicht permanent vor der Kamera bist, oft ist man einfach nur am Telefonieren, am Recherchieren, am Graben nach gewissen Infos und so weiter. Es ist ein sehr, sehr weites Feld, aber eben das macht es auch so spannend.
Und du hast gesagt, du warst da noch nie vor der Kamera gestanden. Wie hast du dann konkret moderieren oder kommentieren gelernt? Hast du es einfach gemacht oder gab es da eine Fortbildung, eine Weiterbildung?
Es war eine Mischung aus beiden. Also ich hatte davor schon mal im Rahmen meiner ZDF-Tätigkeiten auf gut Glück, einfach weil ich Bock drauf hatte, ein Seminar Live-Reportage besucht und habe da schon mal so gewisse Grundkenntnisse vermittelt bekommen. Das war so ein paar Tage in Hannover und da wurde wirklich alles gemacht, was irgendwie mit Live-Reportagen zu tun hatte. Habe das aber nie wirklich on-air fürs ZDF gemacht. Hatte dahingehend also keine Referenzen vorzuweisen. Als es dann losging, bevor wir dann den Senderstart vollzogen haben, glaube ich, sollten wir einfach mal so ein bisschen für uns selbst üben. Diese Aufsager, wie man es nennt bei uns, also diese gesprochenen Beiträge über knapp 30 Sekunden, ins Handy sprechen, haben dann Feedback bekommen. Aber es war auch viel Learning by Doing. Und das war aber auch schön, weil diese Zeit damals, als Sky Sport News losging, sowas gab es in Deutschland noch nie. Es war auch ein riesengroßes Feld, um sich auszuprobieren. Ja, wir haben es halt einfach gemacht. Also viele Kollegen hatten entsprechende Referenzen, konnten das schon. Ich hatte es nicht. Und du lernst dann halt einfach, indem du es tust. Und ich glaube auch, dass meine Chefs aus meinem Gespräch, das ich mit ihnen geführt habe, auch irgendwo herauslesen konnten. Du kriegst ja so ein Gefühl dafür. Kann so jemand vor die Kamera, kann er es nicht? Und ich glaube, sie haben es mir einfach zugetraut. Und da ich jetzt immer noch da bin, glaube ich auch, dass ich es einigermaßen hingekriegt habe.
Also was ich bisher gesehen habe, auf jeden Fall, würde ich auch so zurückmelden. Soweit ich das beurteilen kann, ja.
Dankeschön, ja.
Wenn du jetzt mal so einen Beitrag nimmst, der dann von dir oder mit dir erscheint, wer entscheidet, welcher Beitrag überhaupt gesendet wird? Kannst du uns mal auf so eine Reise mitnehmen, wie ein Beitrag zustande kommt?
Ja, es gibt auch wieder unterschiedliche Wege. Aber so der klassische Weg ist, wenn Bayern München bei Eintracht Frankfurt spielt, ist es völlig klar, dass das ein Riesenthema ist. Da muss man nicht drüber diskutieren, berichten wir jetzt über die Eintracht, sondern das stellt sich von selbst auf. Und es stellen sich viele Themen von selbst auf. Wir versuchen schon ein weites Feld abzudecken, also möglichst viele Clubs, aber jetzt auch nicht jeden. Das geht aus Kapazitätsgründen einfach nicht. Und wir machen morgens immer Telefonkonferenzen mit der gesamten Reporterschaft und der Redaktionsleitung in München. Da reden wir über die Themen. Und wir versuchen auch, unsere Köpfe zusammenzustecken und auch wirklich Themen zu entdecken, die sich vielleicht jetzt nicht automatisch aufstellen. Dann wird eben drüber geredet und dann trifft man eben Entscheidungen. Was machen wir heute? Was machen wir die nächsten Tage? Und dann wird das festgeklopft und dann gehen wir an die Arbeit. Wir sind ja sozusagen Korrespondenten von unseren Clubs und unseren Regionen. Wir haben natürlich dann auch das fundiertere Wissen, was dann jeweils, ich sage jetzt mal in meinem Falle, in Frankfurt, Stuttgart, Mainz, Hoffenheim abgeht, als es jetzt die Kollegen in München überhaupt haben können. Und wenn wir sagen, hier, das ist ein Thema und das möchte ich machen, da gibt es auch selten Widerworte. Also es ist letztendlich immer das Produkt eines Dialogs oder mehrerer Dialoge, aber es ist selten jetzt irgendwie die Entscheidung von einem Einzelnen.
Und die Fragen, die du dann zum Beispiel auch stellst, ist dann auch so ein Produkt dieser Redaktionskonferenz, die ihr dann führt, oder kommt das komplett von dir?
Na, im aktuellen Fall, ich war jetzt gestern in Hoffenheim, beziehungsweise war ein Remote-Interview, also über Skype. Da ging es um Dennis Geiger, der eine recht interessante Geschichte hat, weil er schon oft verletzt war, weil er sich mittlerweile festgespielt hat und wirklich konstant gute Leistungen zeigt. Da bin ich dann im Thema. Also da redet mir keiner rein, weil dieses Detailwissen kann jemand, der sich nicht laufend regelmäßig mit Hoffenheim beschäftigt, womöglich auch gar nicht haben. Das habe ich dann komplett selbst gemacht. Wenn du natürlich eine große Nummer hast, wenn ich jetzt sagen würde, hier, morgen kann ich Uli Hoeneß treffen. Ja, das ist völlig klar, dass dann ganz viel Input aus der Redaktion kommt. Das ist ja auch gut so. Da gibt es so viele mögliche Themenfelder, dass du da auch möglichst viel Input brauchst und gemeinsam halt in der Runde besprechen musst, okay, was ist uns jetzt besonders wichtig, was ist nicht so wichtig. Wenn es aber wirklich nur um die Geschicke der jeweiligen Clubs geht, bei denen ich regelmäßig arbeite, dann bin ich eigentlich der Herr über die Themen. Und das ist ja auch gut so, weil auch dafür haben wir ja die Kompetenz der Reporter vor Ort, dass die dann auch wissen, welche Fragen gestellt werden müssen.
Wenn jetzt so ein Beitrag von dir erscheint, kriegst du konkret eine Rückmeldung hinterher, vielleicht von Kollegen, von der Redaktionsleitung oder auch vielleicht in Form von Zuschauerzahlen? Gibt es da irgendeine Art von Rückmeldung?
Nee, also es gibt Statistiken über Einschaltquoten, aber jetzt also so detailliert, dass man jetzt sagen kann, diesen Beitrag haben so und so viele Leute gesehen, gibt es bei uns nicht. Das ist bei uns ein bisschen schwerer zu erfassen als bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich bin da auch überhaupt kein Spezialist und da gucke ich auch nicht drauf. Also mich würde es auch überhaupt nicht interessieren. Ich versuche einfach den Job so gut wie möglich zu machen im Rahmen meiner Möglichkeiten und würde jetzt gar nicht wissen wollen, wie viele Leute haben da geklickt oder eingeschaltet, bin ich ganz ehrlich. Was das Feedback angeht, das ist generell im Medienbusiness ein bisschen Mangelware. Das hört man aus jedem Haus, dass Feedback so ein bisschen ein Problem ist. Das ist auch, glaube ich, kein böser Wille von irgendjemandem, sondern wir sind ja letztendlich ein 24-7-Sender. Es passieren so viele Sachen. Dann kommt dein Beitrag oder deine Live-Schalte und dann geht es schon weiter. Beziehungsweise während du die Live-Schalte machst, sind alle Beteiligten schon dabei, was anderes vorzubereiten. Das ist so schnelllebig. Da haben wir in der Arbeit oftmals gar nicht die Chance, wirklich das so aufmerksam zu verfolgen, dass wir Feedback geben können. Gut ist es immer, wenn eigentlich gar kein Feedback kommt, dann kannst du davon ausgehen, du hast alles richtig gemacht, das war okay. Wenn was auf gut Deutsch richtig scheiße war, dann kriegst du das schon irgendwann zurückgemeldet. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich mal so ein Feedback bekommen hätte. Insofern, glaube ich, so richtig scheiße gebaut habe ich noch nie. Aber vielleicht habe ich es auch nur verdrängt, keine Ahnung.
Wie hat die Pandemie deine Arbeit verändert, außer diesen Remote-Interviews oder dass du zum Beispiel eine Maske tragen musst in bestimmten Bereichen?
Ja, das sind wichtige Punkte, die du da aufgezählt hast, aber das verändert schon fast alles. Es hat die Arbeit deutlich, wie soll ich sagen, es entfremdet einen ein Stück weit von der eigentlichen Arbeit, weil alleine die Tatsache, dass du Remote-Interviews machst, dass du nicht mehr vor Ort bist, die Leute persönlich triffst. Maske tragen ist jetzt gar nicht so der Riesenfaktor. Das nervt einfach ein bisschen, wenn du da 120 Minuten im Stadion bist und musst halt wirklich dieses Ding anhaben. Das ist dann irgendwann auch anstrengend, aber es ist auch notwendig. Aber diese persönlichen Begegnungen fallen weg, ja? Und diese Freiheit zu sagen, so, heute fahren wir mal nach Frankfurt ins Training, ich will es mir einfach mal anschauen und mal gucken, vielleicht schnappe ich mir danach mal den Trainer und stelle den ein paar Fragen. Das sind die selbstverständlichsten Sachen gewesen über all die Jahre und das geht halt jetzt nicht mehr. Ja? Und jetzt musst du das über Skype, über Zoom und dieses ganze Gedöns machen. Es ist ja schön, dass es das gibt, weil sonst wäre vieles überhaupt nicht mehr möglich. Aus diesem Grund können wir überhaupt noch einigermaßen senden in Hochzeiten der Pandemie. Aber es ist natürlich nicht die Arbeit, die du gewohnt bist und die du auch zu schätzen gelernt hast. Ja? Es ist trotzdem eine Riesendistanz dazwischen, das merkst du auch einfach. Ich persönlich kann diese digitalen Skype-Bilder von Laptops von der Uni, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr sehen. Mich kotzt das richtig an, ich hab's wirklich satt, aber es geht halt nicht anders. Ja? Und das nimmt einem, was den Aspekt der Arbeit angeht, Dreharbeiten, ja, mit Bildern arbeiten, nimmt dir halt alles. Nimmt dir Kreativität, nimmt dir Fantasie. Du wirst schon runtergebrochen auf ganz wenige Aspekte deiner Arbeit und das ist halt einfach schade. Wobei, ich will auch nicht zu sehr jammern. Ich weiß genauso zu schätzen, dass ich weiterhin arbeiten kann, dass das Ganze irgendwo weiterläuft. Da gibt es ganz andere im Zuge der Pandemie, denen es wirklich schlecht geht. Insofern muss ich halt einfach auch konstatieren, schön, dass das Ganze überhaupt weiterläuft und dass wir weiter unseren Job machen können.
Und wie ist so ein Geisterspiel für einen Sportreporter? Ist es für dich angenehmer oder wie für die Spieler auch oder die Trainer, dass du das eher als unangenehm empfindest?
Nee, alle, glaube ich, empfinden es als unangenehm. Man gewöhnt sich aber auch dran. Also wenn ich jetzt demnächst wieder irgendwo an einem Platz stehe und Interviews mache, dann fällt mir das gar nicht mehr auf, weil du hast dich ja in dieser Zeit schon dran gewöhnt, wie Geisterspiele sind. Auch die Spieler und Trainer haben sich dran gewöhnt. Ich glaube, wir alle wünschen uns Zuschauer zurück. Und die alten Verhältnisse im Stadion, diese Normalität, ja, weil das macht eben einen ganz großen Teil dieses Sports aus, wie es bei jedem Sport eigentlich sehr viel ausmacht. Es fehlt ja genauso der Zuschauer in den Hallen. Das ist ja auch nicht der Basketball- oder Handballsport, den man sich vorstellt. Wenig Positives rauszuziehen, wenn dann vielleicht, dass es halt einfach in den Abläufen etwas unproblematischer ist. Du bist ja fast schon in so einer privaten Atmosphäre. Du hast keine Tonprobleme in dem Sinn. Du hörst vielleicht auch mal die Kommandos von Trainern und Spielern etwas lauter, aber um Gottes Willen, das würde ich alles liebend gerne opfern, wenn es wieder das so sein könnte wie zuvor.
Du hast mal bei Twitter geschildert, dass du von Hassgesängen von Fans auch mal betroffen warst. Wie geht man als Reporter mit sowas um und wie fühlt sich sowas an?
Ja, ich will es gar nicht zu hoch hängen, aber in dem Moment hat es mich wirklich, sorry die Ausdrucksweise, es hat mich richtig angekotzt. Das war in Frankfurt und das vorneweg. Ich schätze die Eintracht-Fans und den Club sehr. Wir reden hier von Einzelnen. Ich stand da mit meinem Kameramann abseits irgendwo am Gleisdreieck. Wir haben unsere Berichterstattung gemacht, unsere Live-Schalten. Und dann kam aus irgendeiner Kurve von der Otto-Fleck-Schneise kam halt eine relativ große Gruppe von, ich nenne sie mal Fans, alle schwarz gekleidet, teilweise vermummt. Und haben aus irgendeinem Grund, ich war wirklich einige Meter im Abseits, haben sie den Bogen in meine Richtung geschlagen und haben uns halt bedroht, haben deftige Schimpfwörter benutzt, haben aggressive Gesten an den Tag gelegt, haben uns beleidigt. Ich meine, das prallt eigentlich an mir ab, aber da habe ich mir gedacht, warum muss das denn überhaupt sein? Ich habe euch doch nichts getan. Ich bin doch einfach irgendein Kerl, der da gerade seinen Job macht. Ich rede doch über niemanden schlecht. Und das sind so Momente, wo ich dann immer mal wieder im Leben denke, warum muss das denn sein? Nicht, dass ich mich beleidigt fühle, sondern ich bin vielmehr schockiert über solche Ereignisse, dass sie überhaupt passieren, weil sie so sinnlos, so nutzlos sind, weil es einfach nur bedeutet, ich bin jetzt aggressiv und ich will jetzt irgendwie meinem Hass irgendwie Ausdruck verleihen. Und da steht gerade einer und der kriegt es jetzt ab. War auch ein unschönes Gefühl, weil du hattest jeden Moment das Gefühl, da schwingt gleich einer die Fäuste. Ich finde, es muss halt nicht sein und ich finde es komplett sinnlos und deswegen habe ich da, glaube ich, mal einen Tweet abgesetzt im letzten Jahr. Will es aber auch nicht zu hoch hängen. Es ist eine kleine Gruppe Menschen gewesen und das hast du ja überall, dass es immer wieder Einzelne gibt, die so ein bisschen ausscheren und unschöne Dinge machen.
Dann kommen wir noch wieder zu etwas schöneren Dingen in deinem Berufsfeld.
Ja!
Wie sind denn die großen Stars, die du ja wirklich auch Woche für Woche interviewen darfst, wie sind die denn so, wenn die Kamera aus ist?
Ich bin mal ganz ehrlich, was sind große Stars? Ja, wir reden von Bundesligaspielern, wir reden von Trainern wahrscheinlich. Letztendlich habe ich selten so ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also mir begegnet in diesem Geschäft gerade abseits der Kamera eine echt positive Stimmung, würde ich so einfach mal beschreiben. Vor der Kamera ist es dann oft so, es ist alles irgendwie eingespielt, die Leute wissen, was sie zu sagen haben. Ich weiß, was ich fragen muss. Es ist irgendwo ein Stück weit standardisiert, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen. Und dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass die Leute halt nochmal einen Moment bei dir sind, auch wenn die Kamera nicht läuft, da gibt es sehr, sehr viele interessante Begegnungen, aus denen schon, ich will jetzt nicht von Freundschaften reden, das hängt bei mir ein bisschen höher, die Messlatte, aber aus denen sehr dauerhafte freundschaftliche Verhältnisse entstanden sind. Und das hätte ich so vor meiner Laufbahn bei Sky und davor hatte ich ja nicht so mit den wirklichen wichtigen Leuten zu tun. Das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Also es ist auch viel Normalität, ja, die man vielleicht so gar nicht wahrnimmt, wenn man nur die Spiele sieht und wenn man die Interviews davor und danach sieht. Viele nette Leute dabei, letztendlich Leute wie du und ich. So würde ich es mal zusammenfassen.
Ja, schön, dass das doch auch hinter der Kamera so zugeht.
Nicht
Fast,
immer, ne?
ja.
Es gibt auch Diven, aber die Diven habe ich auch in meinem Privatleben. Also, ja, die gibt es auch. Ja, da hat
Ja.
jemand einen Bekannten oder eine Bekannte. Und wenn du weißt, dieser Person begegnest du, dann weißt du, du begegnest eben einer Diva und jemand, der sich zu wichtig nimmt und dauernd Sprüche kloppt und so weiter. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Geschäft zu tun, glaube ich.
Wenn du jetzt zurückblickst über deine Zeit bei Sky, was waren die tollsten Interviews, die du geführt hast? Was kommt dir da sofort in den Sinn?
Da habe ich schon vorher mal drüber nachgedacht. Ich kann es nicht pauschal beantworten, sorry dafür. Ich bin ja gerne einer, der die Dinge ganz klar benennt. In dem Fall kann ich es nicht. Ich kann es vielleicht so beschreiben, dass ich immer dankbar bin über Interviewpartner, Begegnungen, bei denen ich merke, es ist auch ein gewisser Humor vorhanden und es ist eine große Authentizität, eine Natürlichkeit vorhanden. Da bin ich immer sehr dankbar. Mir ist nicht eingefallen, irgendwie das Interview, was jetzt so außergewöhnlich war, dass es sich auf ewig in meinen Kopf gebrannt hat. Was mir allerdings einfällt, es ist ein schöner Moment aus den letzten Jahren. Das war sowas Ungefiltertes. Ich erinnere mich, das war das Zweitligaspiel Sandhausen gegen den VfB Stuttgart. Und damals hatte Mario Gomez, ich weiß nicht wie viele, gefühlt waren es 10 Tore, ganz knapp durch Abseits nicht bekommen, sind abgepfiffen worden. Und danach stand er bei mir im Interview. Und der hat so dermaßen ungefiltert über den Videoassistenten hergezogen. Das war eine Wonne. Ja? Ich habe ihm ja nicht mal ein richtiges Stichwort gegeben. Dann hat der schon losgelegt, dass das doch alles nicht ginge und was ist überhaupt Abseits, kalibrierte Linie und so weiter. Und da habe ich einfach mal gemerkt, okay, das ist jetzt ungefiltert einfach die verständliche Emotion, die er nach diesem Spiel hat. Und das war ein toller Moment, weil es einfach so echt war. Weißt du, was ich meine? Es
Ja.
war nicht choreografiert oder sonst irgendwas, sondern das fand er jetzt einfach total scheiße. Und ich habe dann die Woche darauf, glaube ich, war ich wieder Field Reporter, diesmal in Stuttgart. Und ich glaube, er hat dann wieder eins oder zwei Tore mit ganz knapp Abseits nicht bekommen. Und danach stand er wieder bei mir im Interview. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich will jetzt nicht dauernd auf dieser Abseitsschiene rumreiten. Habe ihm, glaube ich, eine ganz harmlose Frage gestellt. Aber es war ihm anscheinend ein sehr großes Anliegen. Und er hat dann wieder weitergemacht mit dieser Videoassistentengeschichte. Und hat abgedrückt, abgedrückt, abgedrückt. Ohne, dass ich ihn wirklich so direkt danach gefragt hätte. Und das ist mir aus der jüngeren Vergangenheit ja sehr lebhaft in Erinnerung geblieben.
Ist eigentlich auch schon mal was richtig schief gelaufen bei einem Interview? Oder was, wo du sagst, da habe ich vielleicht mal mein schlimmstes Interview zum Beispiel?
Ja, ich kann es sagen, es gibt ein schlimmstes Interview. Man soll ja zu seinen Fehlern stehen. Und ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben immer mal wieder so diesen einen Moment, den gibt es immer mal wieder, wo man so richtig in die Kloschüssel reingreift. Man versucht, alles richtig zu machen und dann passiert irgendwas. Das kannst du im Nachhinein selbst nicht mehr für möglich halten, dass du das gemacht hast. Es war, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das Spiel Mainz 05 gegen Union Berlin. Ich war Field-Reporter in Mainz. Sandro Schwarz war damals Trainer. Und Mainz hatte verloren. Es war ein ziemlich übles Spiel für Mainz. Ich habe vielleicht auch die Emotionen sehr, sehr wahrgenommen und habe mich da so ein bisschen mitreißen lassen und war dann irgendwie auch so ein bisschen aufgeregt in dem Ganzen. Und dann kommt Sebastian Polter zum Interview. Mein Ablaufredakteur sagt noch, ja komm, den machen wir jetzt noch live. Den machen wir jetzt noch live, ja, wenn er sofort da ist. Da habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Alles gut. So, und dann haben wir den live gemacht und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, der hätte getroffen gegen Mainz, hatte der aber gar nicht. Es war Sebastian Andersson. Und ich gehe mit der Einstiegsfrage rein, wie hat sich das angefühlt, die Rückkehr nach Mainz und dann noch den entscheidenden Treffer. Und der guckt mich an und sagt, aber ich habe doch gar nicht getroffen. Und in dem Moment, wirklich, so habe ich mich davor noch nie gefühlt im Job und auch danach nie wieder. Ey, mir ist dermaßen das Herz in die Hose gerutscht. Mir war das so unglaublich peinlich. Ich habe es versucht, natürlich noch irgendwie elegant abzunehmen. Habe es dann im Nachgang auch nochmal geschaut und war überrascht, wie cool ich eigentlich weitergemacht habe. Aber ich hätte mich am liebsten im Loch vergraben. Mir war das so peinlich. Ich kann mir immer noch nicht erklären. Ich wusste, dass der nicht getroffen hat. Aber in dem Moment, keine Ahnung, auch groß und blond wie Andersson, irgendeine Fehlzündung im Hirn, irgendwelche Synapsen falsch verschaltet, irgendwas, keine Ahnung, stelle ich ihm diese völlig behämmerte Frage. Und das Ganze war noch live, weil ich vorher gesagt habe, das ist überhaupt kein Problem. Also an dem Moment hatte ich echt ein bisschen zu knabbern. Aber sowas Vergleichbares ist mir dann auch wirklich davor nie passiert. Und ich glaube, es wird mir nicht wieder passieren. Und wenn es passiert, dann denke ich auch, mein Gott, also Irren ist menschlich. Letztendlich hat der Zuschauer vielleicht sogar was zum Lachen.
Also ich habe auf jeden Fall gerade gelacht. Ja, und ich glaube, unsere Zuhörer werden auch lachen, wenn sie das hören.
Ja.
Letzte Frage dieser Kategorie. Wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen. Was aus dem Basketballsport bringt dir heute noch was als Sportreporter?
Ich glaube, dass Sport und Mannschaftssport sich in vielerlei Ebenen ähnelt und gleicht. Egal, ob das jetzt Handball, Fußball, Basketball oder sonst was ist. Ich glaube, die dynamischen Prozesse in einem Team, in der Teamchemie, im Zusammenspiel mit Trainer und Umfeld, das ist überall mehr oder weniger dasselbe. Beim Fußball natürlich etliche Nummern größer, als ich sie erlebt habe aktiv oder als es vielleicht auch bei anderen Sportarten der Fall ist. Aber dieses Gefühl, wie eine Mannschaft funktioniert und wie die Dynamiken innerhalb einer Mannschaft sind, wie Hierarchien entstehen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass du Leistung bringen kannst, wie Selbstbewusstsein entstehen kann bei einem Sportler, wie wichtig Selbstbewusstsein, auch das Gefühl von Vertrauen ist, um Leistung zu bringen. Da habe ich sehr, sehr viel erlebt. Also ich habe ja auch ganz viele schreckliche Momente erlebt als Sportler. Das hat meine Empathie dahingehend gefördert, dass ich mich, glaube ich, auch in die Fußballer sehr gut reinversetzen kann und eine Idee davon kriege, wie die sich fühlen und was da gerade abgeht und warum eine Mannschaft vielleicht jetzt gerade nicht so performt. Und das habe ich durch meine aktive Karriere, die natürlich auf einem völlig anderen Level war und so weiter. Aber ich glaube, das gleicht sich. Das hat nicht unbedingt mit dem Niveau der Liga oder der Sportart was zu tun. Das habe ich sehr, sehr intensiv reflektiert auch und versuche das auch in der Beobachtung des Fußballs und des Sports innerhalb meines Jobs zu beherzigen.
Da du jetzt schon einige Geschichten aus dem Nähkästchen erzählt hast, kommen wir gleich zur letzten Kategorie, was der Gast noch sagen möchte. Alex, du hast ein letztes Mal das Wort.
Du hattest eine Frage drin, die fand ich sehr interessant. Warum hat es nie gereicht für die erste Liga? Das ist sehr interessant und das ist etwas, weiß nicht, wenn es junge Leute mal hören, die irgendwie mal Basketball ambitioniert sind. Aus meiner Geschichte muss ich sagen, ich habe sehr spät angefangen. Das hatte ich ja bereits erzählt. Ich habe in einem Alter mit Basketball angefangen, als andere schon nahezu komplett technisch ausgebildet waren. Das ist sicherlich ein Faktor, aber dann sind zwei Sachen dazugekommen. Ich war ein extrem fauler Sack. Ich habe immer nur Basketball gespielt, um des Spielens willen. Ich hatte überhaupt keine Fleißpunkte jemals in Sachen Trainingsarbeit oder Kraftraum oder Konditionstraining. Dafür war ich immer zu faul, war ich immer zu bequem und hatte eigentlich auch nie so wirklich das Gefühl, oh, ich kann das schaffen. Und später, als ich schon 26 war, habe ich dann bei dem Training der Skyliners gemerkt, als ich da mal mitgemacht hatte unter Gordon Hubbard, ein paar Mal habe ich gedacht, ey, scheiße, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und habe mir gedacht, ey, du Depp, jetzt bist du 26, hättest du es ja damals doch mal probieren können, ne? Hab's halt nicht gemacht. Und deswegen mein Rat an alle jungen Basketballer oder auch Sportler, wenn ihr Spaß an dem ganzen Ding habt, es wird, egal wie viel Talent ihr habt, immer Disziplin vonnöten sein. Ihr müsst immer auch arbeiten. Mit Talent alleine könnt ihr Spaß haben, könnt auch irgendwann mal auf hohem Amateurniveau spielen. Aber der Rest, dass ihr mal irgendwo in der ersten oder zweiten Liga spielen könnt, vor allem erste Liga, es geht nur über Arbeit, egal wie talentiert ihr seid. Die anderen werden dann trotzdem fitter sein, sie werden weniger verletzungsanfällig sein, sie werden euch immer was voraus haben. Talent alleine bringt nichts. Und dann, wenn man wirklich Spaß hat und es schon auf einem gewissen Level geschafft hat, einfach an sich selbst glauben, so groß ist der Unterschied dann zwischen, ich sag mal, dritter und erster Liga dann auch nicht, dass man da nicht nochmal einen Sprung machen könnte. Das war mein ganz großer Fehler damals und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der, wenn er das hört, vielleicht mal drüber nachdenkt, mal ein bisschen mehr in diese unangenehmen Sachen wie Kraftraum und Konditionstraining und auch mal vielleicht nach dem Training noch eine halbe Stunde Halle bleiben, das vielleicht eher zu beherzigen.
Ja, super, Alex. Das war doch ein tolles Schlusswort. Dann bedanke ich mich nochmals für das tolle Interview
Ich
und
bedanke mich.
wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund.
Wünsche ich dir auch. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
Dankeschön. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder zugehört habt. Die nächste Folge erscheint dann im Februar und wird komplett anders aufgebaut sein als die bisherigen Folgen. Mit mehreren Interviews und einigen Beiträgen. Ich will aber gar nicht zu viel verraten. Alles Weitere hört ihr dann nämlich beim nächsten Mal. Bleibt gesund und passt auf euch auf.